Hallo und herzlich willkommen zum Spielboxcast Ausgabe 23. Mein Name ist Manuel Fritsch und bei mir, wie jetzt schon eine gewohnte Tradition, unser Chefredakteur Stefan Duksch. Guten Morgen.
Einen schönen guten Tag. Ja, dreimal ist schon eine Tradition. Naja gut, wir arbeiten dran, dass es das wird.
Ja.
Hallo Manuel.
Ja, und heute stimmt auch guten Morgen, denn ich melde mich hier live um 8.40 Uhr aus Dallas. International heute, bei dir ist Nachmittag, wir nehmen alles in Kauf hier, selbst internationale Podcasts werden hier aufgenommen, damit ihr die aktuelle Spielbox-Podcast-Ausgabe nicht warten müsst.
So ist es, denn es gibt diverse Neuigkeiten, über die wir heute berichten wollen. Eine ist uns zugetragen worden, da geht es um die Spiel in Essen, auf die wir natürlich schon alle warten, auch wenn Manuel bereits eine andere Veranstaltung in den USA gerade besucht, aber die größte, nächste ganz große Veranstaltung in Deutschland, Europa ist natürlich die Spiel im Oktober. Und schönen Gruß nach Essen zu den Kollegen, Kolleginnen und Kollegen vom Merz Verlag. Die begrüßen wir jetzt mittlerweile auch unter den Podcastern. Da gibt es einen neuen Podcast. Wer das also alles, was ich jetzt verkürzt sage, mal ausführlich hören will, der kann dann dort reinhören. Und da wurde bekannt gegeben, jetzt am Anfang Mai im ersten Podcast, es wird eine neue Halle geben, die Halle 7. Wird geöffnet. Das ist die Halle, wo 15.000 Menschen, wenn es regnet, anstehen und dann versuchen, die Messe zu fluten. Diese Halle wird auch noch als Ausstellungshalle benutzt. Das heißt, es können dann, und das ist eine wichtige Information für alle, die letztes Mal kein Tagesticket mehr gekriegt haben, es dürfen insgesamt auch 5.000 Besucher mehr pro Tag auf die Messe. Statt 50 werden also 55.000 Besucher zugelassen. Und vielleicht gibt es dann ja auch wieder eine Tageskasse. Aber es gibt erstmal 7 Hallen, über 7.000 Quadratmeter, noch einmal mehr an Ausstellungsfläche, die dazukommen. Wahnsinn. Und das Verrückte an der Geschichte ist, sagt Carol Rapp, die Geschäftsführerin des Merz Verlages, man ist jetzt schon wieder quasi ausverkauft, es ist gibt einen Anmeldestopp. Ob dann die Flächen alle wirklich so gefüllt sind oder nicht, das wird man noch sehen, denn es ist ja noch eine Zeit zu gehen und die Aussage von Carol ist, dass sie davon ausgeht, dass mindestens 90% aller Flächen gefüllt sein werden, denn natürlich gibt es weiterhin Unsicherheiten im Markt, wie es weiter vorangehen wird. Sie sagt, es hat schon wieder einige amerikanische oder internationale Aussteller gegeben, die abgesagt haben, weil sie einfach sagen, es ist ihnen zu unsicher, der aktuellen Situation so etwas zu planen. Man befürchtet vielleicht auch ohne Spiele dazustehen. Und deswegen diese Turbulenzen, die wir momentan erleben in verschiedenen Bereichen, ausgelöst von der Zollpolitik von Herrn Trump, die wirken auch sich da auf die Messe in Essen aus, aber nichtsdestotrotz, sie wird größer, sie wird wachsen. Die Familienspiele werden die Halle 7 ebenfalls belegen. Das heißt, 5, 6, 7 gibt es Familienspiele. Die Halle 3, sagt Carol Rapp, explodiert. Alle wollen in Halle 3 mit ihren Experten und Kenner spielen. Das heißt, in Halle 2 und vor allem in Halle 4 wird es sehr viele Kennerspiele noch geben. Irgendwas plant man speziell in der Halle 4 als Ankerpunkt, dass viele Menschen auch dahin fluten. Und es soll in der neuen Halle 7 noch etwas passieren. Sehr viel mehr können wir da noch nicht verraten, da wissen wir auch noch nicht, aber wir dürfen sagen, im nächsten Spielbox-Podcast in einem Monat, da wird die Carol zu Gast sein bei uns, dann werden wir ausführlich über die neue Spiel 2025 sprechen. Dann werden wir auch erfahren, wann der Vorverkauf losgeht. Der wird irgendwann im Juli gestartet, damit dann jeder auch seine Karte rechtzeitig ordern kann. Das werden wir alles erzählen im nächsten Spielbox-Podcast, aber die Spiel wächst immer weiter und immer weiter. Und das heißt, wir werden dieses Jahr wohl einen neuen Besucherrekord erleben.
Ja, und Ausstellerrekord. Auch wenn natürlich die Angst mitschwingt, aber die Planung für so eine Messe sind natürlich auch schon ein bisschen länger gewesen, als dass diese Unsicherheiten der USA-Politik da, glaube ich, groß Einfluss gehabt haben. Sowas muss man ja ein bisschen länger planen. Bin gespannt, ob sich diese Erfolgsstory der Spiel dann auch auf diese internationalen Aussteller auswirkt oder ob wir ein Verlagssterben sehen werden. Viele kleine Verlage wird es, glaube ich, tatsächlich erwischen. Also ich bin eigentlich ein grundoptimistischer Mensch und sehe eigentlich immer sehr optimistisch in die Zukunft. Aber was so kleinere Verlage angeht, die mit auf einmal mit 150%, 50, 30, 70% Zöllen, das wechselt ja täglich, irgendwie nicht mehr kalkulieren können, mit ihren Waren umgehen und auf einmal in eine riesige Vorleistung gehen müssen, die sie dann mit Margen gar nicht mehr reinkriegen. Da werden, glaube ich, auch viele kleinere Verlage den Stecker ziehen müssen und sagen, nee, bevor wir selbst in die Insolvenz laufen, müssen wir uns halt leider, können wir dieses Spiel nicht mehr verlegen. Also ich bin sehr gespannt. Wir haben ja immer eine sehr ausführliche Statistik. Harald macht es ja immer sehr ausführlich, wie viele Spiele wir jedes Jahr bei der Jury testen und bekommen. Und bei der Spiel sehen wir ja auch immer, wie viele Spiele als Neuheiten gelistet sind. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, leider, dass das in den nächsten 2, 3 Jahren einen deutlichen Rückgang zu sehen sein wird, was die Spielneuheiten angeht. Es muss ja erstmal nicht schlecht sein, so eine Konsolidierung, auch wenn es natürlich sehr traurig ist auf das Individuum gesehen dann und auf die einzelnen Verlage, die es dann unnötigerweise und unfairerweise trifft. Aber ich glaube, dass diese große, große Menge an kleinen Verlagen auf jeden Fall rückläufig sein wird.
Hoffen wir mal, dass ein Verlag, der gerade so ein bisschen in Turbulenzen ist, dann in Essen mit dabei sein wird. Das ist die Firma HCM Insel. Die hat am 12. Mai Insolvenz angemeldet am Amtsgericht in Heilbronn. Genauere Hintergründe wissen wir noch nicht. Wir hören zur Minute, wir zeichnen übrigens auf, für alle, die es genau wissen wollen, am 23. Mai. Das muss man ja immer dazu sagen, vor allem bei den Turbulenzen, die aus den USA rüberkommen. Also am 23. Mai aufgezeichnet und anderthalb Wochen vorher wurde dieser Insolvenzantrag von Herze im Kienzel gestellt. Wenn jetzt jemand fragt, was war denn das für eine Firma? Next Station London, wo vor 2 Jahren, glaube ich, von euch nominiert auch für das Spiel des Jahres. Da gibt es also auch mehrere Spiele zu. Und die Firma HCM Kinzel hat auch in Nürnberg einen interessanten Auftritt gehabt auf der Spielwarenmesse, hat ein Spiel vorgestellt, das Spiel des Jahres aus Finnland, Balloon Pop, haben sie übernommen. Sie haben eine neue Solo-Spielreihe namens Brain Drops rausgebracht, vorgestellt, die dieses Jahr erscheinen soll. 3 kleine Packungen mit Logikspielen. Eigenproduktion, also eine eigene Idee, die da publiziert worden ist, also nichts Lokalisiertes. Und da ist man eigentlich davon ausgegangen, bei denen läuft's, da kommt jetzt richtig was. Und ja, was und warum da genau jetzt dazu geführt hat, dass da die Insolvenz angemeldet ist, das ist noch offen. Wie gesagt, der Insolvenzverwalter ist gerade im Haus. Natürlich geht es auch, wie in allen Fällen, um das Thema Liquidität. Und dann drücken wir einfach mal die Daumen, dass da dieser Engpass vielleicht überbrückt werden kann und dass es demnächst dann wieder rollt, aber das sind so die Situationen, die momentan immer wieder auftauchen und die dazu passen, was du gerade gesagt hast, Manuel, man weiß nicht so genau, wie es in vielen Bereichen weitergeht momentan.
Ja, ja, und HCM Kinzel ist ja nicht nur im Brettspielbereich, also die haben ja ganz viele auch so Kinderspielsachen, Experimentierkästen und solche Sachen, also die sind jetzt bei uns in der Branche natürlich hauptsächlich wegen ihren Spielen bekannt, aber die sind auch sehr, sehr, sehr breit aufgestellt, deswegen war ich da noch ein bisschen mehr verwundert, weil auch wenn man mal vielleicht einen Jahrgang oder zwei hat, wo nicht die großen Next-Station-Spiele oder sowas dabei sind, die sich durchverkaufen, hatten die ja durchaus eine sehr, sehr breit aufgestellte Produktweite. Deswegen hat mich das ehrlich gesagt auch überrascht. Bin gespannt, aber Haber hatten wir ja die Story auch. Haber hat sich dann ja auch mit Insolvenzanmelder aufgestellt und hat sich ja wieder gerettet und ist noch da. Also von daher Daumen drücken bei HCM Kinzel, dass da die Konsolidierung irgendwie funktioniert.
Womit wir zum nächsten Thema kommen, wir haben es schon angerissen, das Thema Zölle. Als wir vor einem Monat miteinander gesprochen haben, da haben wir mal gesagt, ja, was passiert denn da wohl? Und haben auch das Datum dazu genannt, an dem wir aufzeichnen. 2 Tage später hat dann Herr Trump gesagt, ja, aber das, was ich da angekündigt habe mit den 100% oder 140%, das setzt sich jetzt mal für 90 Tage aus. Dann war schon wieder alles anders. In der Zwischenzeit ist dann wieder einiges passiert. Viele Verlage haben versucht, ihre Spiele, die in Lagern in Asien, in China gelagert sind, auf Schiffe zu bekommen, um sie möglichst schnell in die USA bringen zu können. Und in diesem Moment, wo wir aufzeichnen, kam am frühen Morgen schon wieder eine Meldung aus den USA, dass Herr Trump gesagt hat, er möchte jetzt auf alles, was aus Europa kommt, demnächst 50% Zoll haben. Man ist ja gerade mit der EU in Gesprächen. Also es geht turbulent rauf und runter und hin und her. Und was man auf jeden Fall nicht hat, es ist Zuverlässigkeit. Und das, Manuel, belastet die Verlage natürlich sehr.
Sehr. Und deswegen haben wir uns gedacht, können wir nicht nur eine Person dazu einladen, wie wir das hier im Podcast gerne machen, sondern haben die Verlage angeschrieben, sehr breit aufgestellte, von ganz groß wie Asmodee bis hin zu kleineren und mittleren Unternehmen wie Feuerland, Happy Shops, aber auch Kleinverlagen und haben gebeten, uns eine kleine Audionachricht zu schicken, also ein Statement zu schicken, wie sie mit dieser aktuellen Situation umgehen, eine Momentaufnahme, weil mehr ist ja nicht möglich, weil man ja immer nur reagieren kann momentan und diese Unsicherheit, wie du es schon angesprochen hast, sehr, sehr groß ist, wollten wir diesen Moment festhalten und haben gesagt, bitte schickt uns eine Audionachricht zu oder auch ein schriftliches Statement, wie ihr momentan plant, weil Verlage planen in der Regel über die nächsten 4, 5, 6 Jahre ihre Releases, ihre Veröffentlichungen. Wie gehen sie damit um? Wie betroffen sind sie auch von dieser Situation? Also jetzt diese heutige Nachricht ist natürlich brandaktuell, dass jetzt Europa auch betroffen sein wird. Das war ja bis jetzt eher so auf China auch ausgelegt und haben uns da eben Sachen zuschicken lassen. Die Sachen, die wir jetzt bekommen haben, die hört ihr jetzt, die schneiden wir jetzt rein und viel Vergnügen ist, glaube ich, das falsche Wort dafür, aber ich glaube, es ist ein ganz interessanter Einblick in die Branche. Vielen Dank an alle, die uns da was geschickt haben. Mats ab.
Wir als Birex sind eigentlich gar nicht so direkt von diesen Zöllen betroffen, denn wir haben keinen direkten Vertrieb in die USA. Allerdings unsere Partner dort betrifft das natürlich schon. Und es sieht wohl so aus, dass die Partner ja wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit erstmal nicht mehr groß in China produzieren wollen. Deswegen empfehlen wir ihnen zurzeit Fabriken, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben, hier bei uns in Deutschland oder in Europa, um dann einfach Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie jetzt in Zukunft weitermachen können, ohne so enorm Preisaufschläge in Kauf nehmen zu müssen. Was auf jeden Fall dazu führen wird, dass sich Spiele wahrscheinlich dahingehend verändern, dass sie zumindest in Europa produzierbar sein müssten. Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade sehr plastikintensive Spiele in nächster Zeit ein bisschen seltener werden. Ganz einfach, weil die für US-Konsumenten zu teuer wären und die nun mal den Hauptmarkt dafür darstellen. Für uns konkret allerdings hat das jetzt keine direkte Auswirkung, außer vielleicht, dass es dann solche Lizenzen in nächster Zeit für uns jetzt nicht mehr gibt als lokalisierende Verlage oder weniger gibt. Oder aber es kann natürlich passieren, dass die Verlage einfach mal sagen, okay, wir pausieren die Sache für den US-amerikanischen Markt, machen aber ansonsten im Rest der Welt weiter wie gehabt, wobei das aber eher unwahrscheinlich ist, da die, ja, sie sind ja trotzdem noch auf die Zusammenarbeit angewiesen, um auf entsprechende Mengen zu kommen. Ja, also so würde ich denken, dass wir in Zukunft wahrscheinlich in Europa eher sehen werden, dass es eher so Richtung Pappe, Holz sich weiter verschiebt und dass die Spiele ansonsten unwesentlich teurer werden, weil die Produktion nach Europa verlagert werden, die bisher in China stattgefunden haben. Und für die Amerikaner wird es so oder so auf jeden Fall deutlich teurer.
Für Feuerlandspiele kann ich sagen, dass unsere Lokalisierungen gar nicht betroffen sind, wohl aber natürlich die englischen Versionen unserer eigenen Spiele. Für Neuheiten wie zum Beispiel unsere Essen-Neuheit Artengarten können wir uns gar nicht erlauben, das Spiel nicht in die USA zu exportieren. Da starten wir jetzt die Produktion und hoffen, dass die Preise oder die Zölle bis zum Ende der Produktion zumindest wieder sinken, aber müssen uns dann mit dem arrangieren, was zum Ende der Produktion an Zöllen da sein wird. Wir haben die Produktionsmenge aber sicherlich schon mal etwas reduziert gegenüber dem, was wir ursprünglich geplant haben. Wenn es um Nachdrucke geht, ist die Situation etwas anderes. Bei einem Spiel wie Arche Nova hatten wir zum Beispiel einen Nachdruck schon gestartet. Da warten wir jetzt mit dem Transport in die USA. Bei Spielen wie Ein Fest für Odin oder Aller Erde haben wir den Nachdruck erstmal auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Dort wirkt sich der Nachdruck oder wirken sich die USA-Zölle auch auf den europäischen Markt aus. Denn es lohnt sich für uns nicht wirklich, ein Spiel wie Aller Erde auf Englisch mit nur der halben normalen Menge oder einem Drittel der normalen Menge nur für Europa zu produzieren. Da leiden dann halt auch die englischsprachigen Länder in Europa darunter, dass wir für die USA aktuell nicht produzieren. Was die Auswirkung auf die Spieler angeht, wird es sicherlich viel davon abhängen, wie lange diese Situation besteht. Es ist sicherlich auf jeden Fall jetzt schon ein Schaden entstanden und eine große Unsicherheit. Aber sollten sich jetzt so große Player wie Walmart etc. in den USA durchsetzen und dafür sorgen, dass die Zölle nicht langfristig bestehen bleiben, dann dürfte das hoffentlich ein kurzfristiges Problem gewesen sein. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass die Spieler eher etwas abwarten, ein paar Neuheiten grummelnd mit etwas höheren Preisen kaufen, aber gerade bei Nachdrucken erstmal warten. Sollte das länger bestehen, dann gibt es natürlich auch hier bei uns in Europa ein großes Problem, weil dann vielleicht wirklich Verlage aus den USA einfach keine neuen Spiele mehr produzieren. Aktuell glaube ich, dass sich das auf die Entwicklung von Spielen noch nicht wirklich auswirkt, sondern im Moment erstmal nur auf die Produktion. Da wird man abwarten müssen, wie lange dieses Problem besteht. Und da hoffe ich mal, hoffen wir mal, dass da ein Einlenken stattfindet.
Als internationaler Verlag und Vertriebspartner für Brettspiele beobachten wir weiterhin aufmerksam die Entwicklungen rund um mögliche Zölle und deren Auswirkungen auf unser Geschäft. Asmodee ist weltweit breit aufgestellt. Weniger als 20% unseres Jahresumsatzes werden in den Vereinigten Staaten erzielt. Obwohl wir auf eine marktnahe Produktion setzen und mit externen Fertigungspartnern zusammenarbeiten, stammt ein Teil unseres US-Spieleangebotes aus China. Aus diesem Grund haben wir ausgewählte Neuveröffentlichungen verschoben und beobachten zugleich das Konsumverhalten in den USA sehr genau. Die Brettspielbranche hat sich in den vergangenen Jahren als sehr robust erwiesen und wir setzen auch darauf, dass das für die Zukunft gilt.
So, einige haben, wie gesagt, keine Audionachricht geschickt, sondern uns ein schriftliches Statement geschickt, nämlich Stefan Luther von Ludofakt, der ist der CSMO und Head of Business Development. Und Stefan, du übernimmst jetzt mal quasi seine Stimme.
Genau, wir haben eine Stellungnahme bekommen und da wurde nochmal klar gemacht, dass halt die HW Holding GmbH halt, dass der die Firma Ludofakt gehört in Jettingen-Scheppach. Ludofakt, das ist kein kleiner Laden, das ist der führende Hersteller für Karten, Gesellschaftsspiele und Puzzles in Europa und die produzieren für annähernd 200 Spiele- und Puzzle-Verlage und die schrieben uns zu der aktuellen Situation und da zitiere ich jetzt mal aus dem Schreiben von Stefan Luther. Als Produzent sind auch wir direkt betroffen. Zahlreiche Anfragen sind in den letzten Wochen eingegangen. Kunden suchen Alternativen für die US-Auflagen. Zum Teil sind es rein aktionistische Anfragen. Diese Kunden erwarten, dass man in Europa eine Kostenneutralität zur momentan kritischen Produktion in China anbietet. Einige Kunden, die strategisch agieren, haben Volumen für USA bei uns platziert. Mit diesen Kunden entwickeln wir eine langfristige Basis, die Aspekte wie Nachhaltigkeit, Serviceangebote und Verlässlichkeit über ein reines Preisangebot stellen. Und dann schreibt Stefan Luther uns weiter, für uns als deutscher Produzent bleibt die Situation herausfordernd. Wir sehen uns jeden Tag mit Angeboten aus China konfrontiert, die, wenn man nur den Angebotspreis betrachtet, aufgrund der Rahmenbedingungen in Europa nicht zu erreichen sind. Wie auch schon zu Pandemiezeiten zeigt sich, wie fragil die globale Supply Chain ist. Es gibt oftmals Alternativen in der Spielebranche und wir werden jeden Partner in der aktuellen Situation unterstützen und bei Bedarf auch Kapazitäten nach oben anpassen. Durch unsere Tochterfirma in den USA, Ludofakt hat in Indiana zum Beispiel eine Tochterfirma, dort haben wir noch eine zusätzliche Option für unsere Partner mit einer lokalen Produktion in den Staaten. Es gibt also Alternativen kurzfristig und langfristig, um die Warenversorgung auf andere Art und Weise sicherzustellen und die Abhängigkeit von geopolitischen Einflüssen zu reduzieren. Soweit also Stefan Luther, CSMO und Head of Business Development von der HW Holding GmbH, unter anderem für die Firma Ludofakt GmbH. Also wir hören, es gibt tatsächlich Firmen, die in den USA Spiele herstellen. Man hat ja gesagt, die gibt es kaum, aber einige wenige scheint es da zu geben, aber wohl kaum in dem Maße, wie man sie dort benötigt.
Ja, also die Kartenproduktion lässt sich, glaube ich, aber auch einfacher aufbauen, was die Materialien angeht, als jetzt so eine Miepel-Produktion oder irgendwelche bestimmten Plastik-Sachen, die man da produzieren muss. Da ist halt China immer noch marktführend, weil sich da halt einfach alles drauf fokussiert hat. Durch die billigeren Arbeitskräfte natürlich auch, aber auch durch das technische Gerüst, was dort existiert. So eine Maschine, die dann irgendwelche Meeples schneidet, Laser cuttet, lässt sich ja auch nicht von heute auf morgen einfach so bauen. Um diese Einzelteile dann zu haben, um so eine Maschine aufzubauen, müsstest du ja auch wieder Zölle bezahlen, weil diese Teile auch meistens aus China kommen. Also ist alles nicht so einfach.
Und ich brauche halt das Personal, das das kann, das da eingearbeitet ist, das in der Fertigungsqualität, in der hohen Fertigungsqualität produziert. Man hört mittlerweile, dass es hochspezialisierte chinesische Firmen gibt, die schon lange weit über den Punkt hinaus sind, dass sie Ausschuss produzieren oder halbfertige Produkte nach Europa bringen, sondern die haben eine Fertigungsqualität erreicht, die muss man erstmal auf die Beine stellen und das geht nicht mit einem Fingerschnippen. Wir haben gerade heute wieder gehört, dass Herr Trump Apple empfohlen hat, doch bitte das iPhone in den USA zu produzieren. Das ist genau die gleiche Geschichte, nur noch mal ein bisschen komplizierter als ein Brettspiel, das mal alles gerade auf die Beine zu stellen und so eine Fertigungslinie. Ich glaube, der Mann hat relativ wenig konkrete Vorstellungen, wo so ein Arbeitsablauf ist, und ich beneide niemanden bei den Verlagen, die das gerade momentan auf die Beine stellen müssen, dass sie in irgendeiner Form ihre Spiele an den Start bekommen.
Ja. Damit kommen wir auch direkt zum Thema, warum bin ich denn in Dallas? Das ist nämlich genau auch das, was mich jetzt hier auch gerade interessiert, die Leute vor Ort so die Stimmung aufzugreifen, wie die damit umgehen. Ich bin in Dallas, um deine Frage zu beantworten, auf der BGG SpringCon. Das ist eine Messe, die von den Boardgame Geek Leuten veranstaltet wird. Das ist quasi deren Haus BerlinCon sozusagen. Also die BerlinCon von BGG, die machen das einmal im Spring und einmal im Herbst. Das ist dann die Fall Edition. Und die Spring Edition liegt genau 2 Tage, also die startet 2-3 Tage nach unserer Bekanntgabe der Nominierung. Und da kam vor einigen Jahren noch unter Tom Felber, als er der Vorsitzende war, der Gedanke auf, weil wir immer recht gut auch mit den BGG-Leuten connected waren, da doch etwas längerfristig aufzubauen. Und die BGG hat uns dann eingeladen als die Jury zu sagen, hey, wie wär's denn, ihr kommt einfach nach Dallas, ihr habt ja gerade die 9 nominierten Spiele frisch im Gepäck. Packt die einfach in den Koffer, setzt euch hier rein, kommt nach Dallas, das ist ja der Hauptsitz von BGG, wo eben auch das Lager ist und alles, kommt zu unserer SpringCon und seid doch Teil unserer Spielfläche. Also hier gibt's riesige Fläche, das ganze Konferenzhotel, alle Räume sind geöffnet für Open Play, es gibt Organized Play, also du kannst dich für Spielrunden anmelden, aber hauptsächlich geht's eben drum, diese große, große Boardgame Geek Library, auf die man zugreifen kann, kann sich alle Spiele, auf die man Lust hat, ausleihen, kann Schilder aufstellen, man sucht andere Menschen, die mitspielen, man sucht jemanden, der einem das Spiel beibringt, und da sind wir jetzt Teil davon. Also Christoph Schlewinski und ich dieses Jahr, in den Vorjahren waren wir auch mal zu viert oder so hier, sind dann an einem Bereich in dieser offenen Spielecke, und dort sind dann Jurytische sozusagen aufgebaut. Also es ist ganz, ganz schön. Wir haben so diese typischen Spieletische, wo dann unser Pöppel steht, und dann haben wir eben 3 Tische für Kinderspiele, 3 Tische für Familienspiele, also fürs rote Pöppelspiel und für Spiel des Jahres und für Kennerspiel des Jahres. Und alle 9 Nominierten sind da standardmäßig immer aufgebaut. Wir haben Helfer von BGG, die dann immer wieder die Spiele resetten, und wir können direkt mit den Leuten ins Gespräch kommen, die sich dafür interessieren. Wir erklären ihnen die Spiele, wir spielen mit ihnen eine Runde, und das macht wirklich großen Spaß. Ich bin zum ersten Mal hier, und was aber auch die Kollegen und Kolleginnen gesagt haben, die schon hier waren, die haben gesagt, also mehr Eindrücke, welches Spiel ist jetzt wirklich das Spiel des Jahres, welches Spiel ist wirklich auch das beste Spiel, was beim Kennerspielbereich irgendwie angenommen wird. Man kriegt nochmal so viele Eindrücke, weil man eben sehr viel erklärt und dabei ist und auch einfach zugucken kann. Also wir haben jetzt auch zum Beispiel ganz oft gesagt, hier ist Bombusters, das wollt ihr spielen, alles klar, hier ist die erste Mission, schaut doch mal, wie ihr damit klarkommt. Ich will jetzt mal auch zugucken, wie das Spiel wirklich so angenommen wird, weil wir auch in Foren und so wird ganz oft gesagt, Bombusters hat ein höheres BGG-Rating als Faraway zum Beispiel, ja, was die Komplexität angeht. Ja, aber das eine Spiel hat halt eine Einleitungskampagne, das andere nicht. Und solche Sachen jetzt hier auch mal live vor Ort zu beobachten, die Stimmung der Leute aufzunehmen und die Erfahrungswerte einzusammeln, ist wirklich Gold wert. Das ist total spannend, total schön, und die Stimmung ist hervorragend. Also die Brettspieler, es ist halt doch einfach auch ein eskapistisches Medium. Es ist nicht so getrübt, wie man sich jetzt vorstellt, wenn man nach Dallas fliegt, dass hier alle Leute im Clinch miteinander liegen oder die Parteipolitik hier eine große Rolle spielt. Die Leute sind hier aus ganz USA hier, verstehen sich wunderbar. Es ist eine tolle Stimmung und alle lieben eine Sache, nämlich Brettspiele. Und hat mich sehr überrascht tatsächlich, dass das jetzt so ist, wie man sich das vorstellt, dass Brettspiele Menschen miteinander verbinden.
Schluppern die Leute nur rein bei euch, oder kommen die ganz konkret und sagen, ich weiß, das und das ist auf der Liste und ich habe noch nie ein Krakel-Orakel gesehen, das ist ein Spiel aus Deutschland, ich möchte das jetzt mal unbedingt ausprobieren. Was passiert da? Kommen die ganz konkret mit Ansprüchen bei euch oder möchten bestimmte Dinge erfahren oder lassen die sich überraschen?
Da ist wirklich alles dabei. Also es gibt Leute, die gesagt haben, hey, ich habe den Stream geguckt, ich weiß nicht, was Krakel-Orakel ist, kannst du mir das erklären? Weil die Anleitung da natürlich auch noch auf Deutsch ist. Wir haben dann die Karten übersetzt, also wir haben jetzt einfach so Karten gesleeved, Englisch, schwarz-weiß, diese Begriffe ausgedruckt und in die Sleeves rein, sodass eben die Karten englische Begriffe zeigen. Das hat zum Glück schon irgendein Fan als Mod auf BGG hochgeladen, weil es gibt noch keinen englischen Verlag dafür. Bei den anderen Spielen haben wir das Glück, dass bis auf Top die Torte und die Mäusebande im Kinderspielbereich, die aber recht sprachneutral dann auch sind, alles auch in der englischen Version existiert. Also Endeavor, Faraway, Loot, wie das Neuland ja hier heißt, und Flip 7 und Bombaster sowieso. Deswegen haben wir da einen glücklichen Jahrgang. Da gab es auch schon mal schwierigere oder komplexere Sachen wie Pictures, die aber ja auch nicht so sprachunabhängig sind. Die kommen entweder an und sagen, sie wollen gezielt dieses Spiel jetzt lernen. Aber wir haben auch Leute, die sagen, oh, was, Bombaster, das sagt mir nichts. Und dann spielen die da und bleiben da 2 Stunden sitzen und haben sich dann bis Mission 9 einfach durchgebombt und haben da den Spaß ihres Lebens gehabt und haben von Anfang an Interesse gezeigt und haben einfach die Zeit. Also die Leute kommen hier auf die BGG-Con auch mit einer ganz anderen Atmosphäre als bei einer Spiele oder so. Hier geht es nicht darum, möglichst viele neue Spiele kennenzulernen, alles mal anzuspielen und sich dann zu überlegen, was man kauft. Das ist ja eine ganz andere Ausrichtung. Sondern wie bei einer BerlinCon auch, die Leute setzen sich hin und sagen, jetzt habe ich endlich mal die Zeit, 5 Stunden lang irgendeine Kampagne zu spielen. Ja, mit den Leuten, die ich sonst vielleicht nur online sehe. Also man merkt auch, ganz viele Freundesgruppen treffen sich dann hier in Dallas, um jetzt einfach wie bei so einer Brettspielhütte, die man privat organisiert, einfach 3, 4, 5 Tage durchzuspielen. Und deswegen haben die Leute auch die Zeit, setzen sich hin. Ich hatte jetzt gestern eine Gruppe, die haben dann gesagt, ach, Faraway, das klingt ja interessant, so ein Pärchen mit einer Freundin. Und dann saßen die da und dann haben die ungelogen 4-mal nacheinander Faraway gespielt. Ich habe ihnen mit den ersten Partie erklärt, dann hat's geklickt, dann hat's geschnackelt und die so, okay, nochmal. Und die saßen da dann einfach 2 Stunden, haben 4 Stunden lang gespielt. Endeavor wird auch komplett einfach von Familien. Gestern hatte ich einen Familienvater mit seinen 3 Töchtern, die so im Teenageralter waren und die haben sich da hingesetzt. Ich habe ihnen so ein bisschen die Regeln erklärt und dann haben die mit einer riesen Begeisterung dieses Spiel 2 Stunden lang gespielt und waren danach auch super happy. Also die Leute nehmen sich die Zeit, kommen mit konkreten Fragen oder lassen sich auch einfach treiben und sagen, ja, was von den Spielen muss ich denn jetzt gespielt haben? Zeig mir mal was. Dann fragt man halt so kurz ab, welche Spielertypen sie sind. Ist alles dabei. Aber jeder hat irgendwie wahnsinnig viel Zeit mitgebracht hier.
Und deshalb sitzt Manuel in Dallas 7 Stunden zurück und spricht jetzt mit mir. Wir haben jetzt gerade Aufzeichnungszeit 16 Uhr. Bei dir ist 9 Uhr morgens. Mhm. Hast du schon gefrühstückt?
Nee, bin aufgewacht und direkt in den Podcast gestolpert. Einen Kaffee habe ich hier auf dem Zimmer. Das reicht mir erstmal.
Ja. Dann sollten wir jetzt zügig weitermachen, damit du noch was zu essen kriegst. Aber wenn wir schon gerade von der Jury gesprochen haben, ihr seid quasi von der Klausur ins Flugzeug gestiegen und rübergefahren. Quasi jetzt Klausur in Dallas, vorher Klausur in Deutschland. Die Liste haben wir gesehen. Du hast sie eben auch schon angesprochen, die Spiele, die drauf sind. Wie schwierig, wie anspruchsvoll war es in diesem Jahr? Ihr hattet wieder sehr, sehr viele Spiele, die euch angehört.
Ja, Harald hat es ja auch gesagt im Stream. Wir hatten so viele Spiele wie noch nie. Das hat man wirklich auch gemerkt. Vor allem der Endspurt war nochmal krass. Also das fand ich aus persönlicher Sicht auch erstaunlich, wie viel nach Nürnberg dann tatsächlich auch noch bei mir ankam. Also ich habe bei mir das, wie viele andere Kollegen aus der Jury auch, so, wir haben halt ein Regal, wo ich wirklich alle Neuheiten versuche reinzupacken und die Betonung liegt auf Versuche. Genau. Ich habe wirklich ein dediziertes Brettspielregal nur für den aktuellen Jahrgang und meine Frau hat sich auch schon beschwert, weil ich jetzt abgereist bin und vor dem Regal, auf dem Spieletisch, an der Tür stapeln sich noch weitere Spiele bereits. Das passt gar nicht mehr alles in dieses Regal rein. Das ist wirklich bisschen krass gewesen dieses Jahr, dass wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt worden ist und auch, aber ja die Qualität ja auch nicht abnimmt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man 80% davon sofort aussortieren kann, sondern da wirklich auch diese klassischen Schrottspiele, wo man merkt, das ist einfach nur wieder eine Umsetzung von irgendeinem Memory oder so, die ist nicht so hoch. Also man muss schon sehr intensiv sich diese ganzen Sachen angucken und da auch ein Näschen für haben. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit unserer Liste, was wir da jetzt, die wir da zusammengestellt haben. Ich finde auch vor allem mit der Empfehlungsliste, mit der bin ich dieses Jahr besonders happy. Kauri haben wir schon angesprochen. Da sind so schöne Sachen dabei und wirklich selten hatten wir so eine Bandbreite von den Nominierten bis zur Empfehlungsliste hin. Ich bin sehr glücklich, was wir dieses Jahr auf den Listen haben.
Dann lass uns doch mal über das Spiel Kauri, was du gerade nochmal erwähnt hast, sprechen. Sicherlich eines der Spiele, was die meisten überrascht hat, weil es ist ein Verlag, von dem die meisten noch nichts gehört haben. Es geht um Koala-Spiele mit Doppel-L. Warum die so heißen, werden wir nachher auflösen. Mhm. Und die haben dieses Spiel Kauri herausgebracht. Das haben sie in Deutsch herausgebracht, weil das gab es schon in Französisch beim französische Verlag Debug de Jeu heißen die, glaube ich, die Kameraden. Und es ist ein Spiel, das spielt auf einem Plan von Neuseeland. Und da gibt es 4 Kontrahenten, 4 Gruppen, die unterwegs sind. Das ist ein komplett asymmetrisches Spiel. Es gibt den Kiwi, den Einheimischen, der da schon lange Zeit wohnt. Man kann, weiß also, das Spiel ist schon ein bisschen in der Vergangenheit, weil so ganz so viele Kiwis laufen ja nicht mehr in Neuseeland rum. Der Grund dafür ist, dass irgendwann mal Menschen von außen dazu kamen. Das ist dann die zweite Fraktion, der Engländer, der kam dazu. Der Engländer hatte sich dann da in Neuseeland umgeschaut und hat gesagt, ach, da kann ich mich niederlassen. Er hat dann zur Nutzung von Fellen Possums mitgebracht, die er dann dort gezüchtet hat. Und wie das halt so ist bei den Viechern, sie kommen, entkommen weg und verbreiten sich über die ganze Insel und sie verbreiten sich in einem sehr intensiven Maße. Und die Aufgabe des Engländers am Anfang ist es, noch ein bisschen Brennholz umzuhacken. Der haut erst die Bäume um und irgendwann stellt er fest, ich muss mich mal um diese Possum-Epidemie kümmern und versucht, diese ganzen Viecher wieder einzufangen bzw. einzusammeln. Das sind die Punkte, die er machen kann, während der Kiwi hofft, dass nicht allzu viele Bäume umgehackt werden, weil ohne die Bäume hat er nicht genug Schatten und kann nicht überleben. Ja, und die Possums wollen sich so weit wie möglich verbreiten auf der Insel und so viele Punkte machen. Und dann gibt es danach natürlich noch die Hüterin, eine Maori, die quasi zwischen den Fronten agiert, die sich so um alles ein wenig kümmern muss, die versucht, so ihren Lebensstil durchzuziehen und von allem etwas auf die Reihe zu bekommen. Also vier vollkommen asymmetrische Aufgaben, die man in diesem Spiel hat. Und das alle haben dazu ein eigenes kleines Regelheftchen, wo drin steht, wie das funktioniert, weil man hat einen eigenen Satz Karten, 9 eigene Karten bekommt man, von denen man pro Runde, es werden 5 Runden gespielt, deren 4x2 ausspielt, also 8 Karten spielt man aus und auf diesen Karten, diesen persönlichen Karten steht drauf, was man machen kann. Also die Possums vermehren sich, der Engländer hackt Bäume um, der Kiwi tut andere Dinge und geht in Deckung und versucht irgendwann mal an der Spieluhr so zu drehen, dass der Engländer plötzlich vom Holzhacker zum Umweltschützer wird und dafür sorgt, dass die Possums wieder verschwinden. Also jeder hat da seine Aufgaben und das geht dadurch reihum, dass man Karten ausspielt. Und das Interessante bei dem Spiel ist, dass sich permanent die Spielsituation auf dem Brett verändert. Vom Anfang bis zum Ende ist wahnsinnig viel los. Eine total ungewöhnliche Spielidee. Manuel, du hast es natürlich intensiv gespielt. Für die Nominierung bzw. für die Empfehlung beim Spiel des Jahres. Wie war so dein Eindruck? Wie kommst du mit den verschiedenen Rollen klar?
Ja, ich kann mein Lob eigentlich nur anschließen. Klar, wir haben es ja auch auf die Empfehlungsliste gesetzt. Es war wirklich ein Überraschungshit dieses Jahr, mit dem wir auch selber gar nicht mehr gerechnet hatten. Der kam wirklich so aus dem Nichts und war dann so, okay, super, das ist ja ein total innovatives Spielkonzept, vor allem im Kennerspielbereich. Also natürlich kennen wir aus dem Expertenbereich sowas wie Root und auch die Ableger davon. Ich habe jetzt auch viel ARX gespielt zum Beispiel. Und viele sagen jetzt, Kauri ist so ein Root-Lite. Es ist natürlich eine ganz andere Komplexitätsstufe, aber deswegen auch im Kennerbereich wirklich sehr gut aufgehoben, denn es ist asymmetrisch, ja, also jede Fraktion, alle vier Rollen spielen sich wirklich komplett unterschiedlich, aber es ist nicht so, dass man, wenn man dieses Spiel auf den Tisch packt, alle erstmal eine Stunde ihre eigenen Regeln kapieren müssen. Das ist eben bei Root der Fall. Ja, und bei Root hast du, wenn du jede Fraktion einmal gespielt hast, dann hast du quasi das Tutorial geschafft von dem Spiel und musst dann erstmal noch tief in die Rollen eintauchen. Und bei Kauri funktioniert das wirklich alles innerhalb von 2 Stunden. Hast du so ein komplettes Erlebnis mit Rollenverständnis und du hast auch im Spiel immer sehr, sehr gut eine Übersicht. Was kann dieser Kiwi? Ach ja, gut, der hat halt das, der kann den Baum pflanzen. Also diese Aktivitäten und die Aktionen der einzelnen 4 Fraktionen sind dann doch relativ klein, sodass man auch immer den Überblick behält, was passiert denn gerade auf dem Spielfeld, und es ist auch visuell wirklich sehr schön gemacht. Der Kauri steht erstmal auf jedem Feld in Neuseeland mit einem Baum. Das heißt, der Kauri hat einfach als Aufgabe, seine Punkte zu verteidigen. Er muss seine Insel so gut wie es geht schützen und verteidigen. Und er fängt quasi mit dem dicken Siegpunktkonto an und reduziert sich dann, weil sowohl der Engländer die Bäume abfällt und dann stirbt dieser Kiwi, das heißt, du verlierst einen Punkt, als auch eben das Possum rumgeht und dir starke Konkurrenz macht. Und dann aber auch diese tolle Mechanik, dass dieses Spiel diese 200 Jahre Siedlungsgeschichte von Neuseeland auch eben aufgreift und sagt, naja, klar war der Engländer der Kolonialist, der da einfällt, und das brauchen wir auch gar nicht zu verheimlichen, das ist die Kolonialmacht, die da einfällt. Aber das ist ja sehr unsympathisch, die dann spielen zu wollen. Aber in Kauri geht man damit eben sehr, sehr cool um und sagt, das war so, wir spielen über die Jahrhunderte, und dann irgendwann 1850 entdeckt der Engländer, ich finde es auch schön, dass die Rolle wirklich der Engländer heißt und nicht England, entdeckt dann sein ökologisches Gewissen. Ja, und sowohl Possum als auch Kauri-Spieler und Spielerin können das manipulieren, diese Zeit. Das wird dann irgendwie ganz witzig erklärt mit der Aktion Magnetismus, dass die Zeit sich schneller vorangeht, sodass der Engländer früher sein ökologisches Gewissen entdeckt, um dann eben den Kauris zu helfen. Und dann agiert er wirklich als Naturschützer, baut, dann darf der Kiwi-Spieler Reservate bauen, um die Kiwis zu schützen. Und der Engländer fängt dann eben auch an, die Wälder zu schützen und holzt die nicht mehr ab, während er davor eben dafür Punkte kriegt, sondern kümmert sich dann wirklich um die selbst eingeführte Plage. Also das Possum ist eben auch als invasive Art, hat keine natürlichen Feinde auf Neuseeland und hat sich dann eben auch wirklich pestartig verbreitet. Und dieses Miteinanderspiel zwischen den verschiedenen Fraktionen, da ist sehr viel Interaktion auf dem Board, man muss sehr viel reagieren, man hat sehr viel ungewöhnliches Spiel, weil nicht jeder sich um alles gleichzeitig immer im Auge behalten muss und eben nicht auf seinem eigenen Board so Eurogame-typisch irgendwas sich aufbaut. Und dadurch entsteht eine sehr, sehr starke Dynamik, vor allem im Drei-Personen-Spiel. Also die vierte Rolle, die Maori-Rolle. Maori-Rolle, die wirkt ein bisschen aufgesetzt, jetzt gar nicht thematisch, weil natürlich ist die wichtig auch für die Geschichte Neuseelands und die ist auch schön gemacht, dass die dann auch auf diesen wirklich existierenden Friedensvertrag, der dann geschlossen wurde, das heißt, da verändert sich dann auch, wie die Maori und die Engländer miteinander agieren. Am Anfang dürfen sie gar nicht auf die gleichen Felder, weil da Krieg war und nach dem Friedensvertrag können die Maoris auch die Straßen der Engländer nutzen. Wirklich schön thematisch alles miteinander verbunden. Man hat aber trotzdem das Gefühl, es ist einfach per se ein Drei-Personen-Spiel. Dafür ist es gemacht. Und die Vier-Spieler-Variante mit Maori und die Zwei-Spieler-Variante ist eher so ein bisschen ein Workaround, damit es auch funktioniert. Also ich hätte es mutiger gefunden, tatsächlich zu sagen, Kauri ist ein Drei-Personen-Spiel, Schluss aus. Dann wäre das bei mir vielleicht in der Gunst auch nochmal einen Ticken höher gewesen.
Wer jetzt zugehört hat uns, wie wir das erklärt haben, die verschiedenen Rollen und was da alles hintersteckt, der wird von einem riesen Regelberg ausgehen. Du hast eben mal kurz davon gesprochen, dass es 2 Stunden sind. Auf der Packung steht 45 Minuten und man glaubt es kaum. Das ist möglich, wenn man das verstanden hat, das Spiel, dann rollt das ziemlich gut.
Mit 2 Stunden meinte ich wirklich mit Erklären und Erstpartie. Danach wird es deutlich schneller.
Und man hat ja tatsächlich diese 9 Karten im Set, von denen spielt man 4x2 aus, dann ist eine Runde rum, das macht man 5-mal und wenn alle flott am Tisch sind und die Rollen einigermaßen klar sind, dann geht es ziemlich zügig voran in diesem Spiel und dann kann man das sehr, sehr flüssig spielen und dann ist es für die unterschiedlichen Dinge, die man dann tun kann, ein sehr, sehr flüssiges und sehr schnelles Spiel. Trotzdem ist es interessant, wie unterschiedlich die Aufgaben sind und wie man rechtzeitig wann gegen wen agieren muss. Das lernt man auch, wenn man da irgendwie zu lange schläft und vergisst, die Bäume umzuhacken als Engländer. Dann hat einen der Kiwi zum Umweltschützer gemacht und dann wird man irgendwann keine Bäume mehr umhacken. Dann ist das einfach so. Und das alles kann man machen, ohne permanent nachzu sagen, gib mir mal die Regel rüber, weil jeder hat ein eigenes Regelheftchen für sich selber, wo jede einzelne Karte mit kurzen Worten erklärt ist. Man braucht gar nicht lang blättern. Während der andere seinen Zug macht, guckt man einmal rein und weiß, was können die beiden Karten auf meiner Hand. Also ich finde das auch redaktionell sehr, sehr sauber gearbeitet. Von daher, ich freue mich schon auf meine nächsten Partie.
Absolut. Richtig tolles Spiel, wirklich ein kleines Highlight dieses Jahr und deswegen haben wir uns auch gedacht, da wollen wir mehr zu erfahren, weil dieses Spiel so aus dem Nichts kam, ein Überraschungshit ist und auch von einem ja hier bisher recht unbekannten Verlag ist, haben wir gesagt, hey Stefan, du hast die doch gerade in, Herner Spiegel?
In Herner, genau.
Getroffen, haben wir die Chance gleich genutzt. Tatsächlich schon vor den Empfehlungslisten Bekanntgabe hattest du da schon einen Termin ausgemacht. Deswegen passt es jetzt hervorragend, dass wir mit Christopher Kraft sprechen. Er ist der Geschäftsführer der Firma. Die anderen beiden haben terminlich heute leider nicht dazu gefunden. Das ist ein Dreierverlag. Wie das alles zustande gekommen ist, warum die auf die Idee gekommen sind, jetzt da einen Verlag zu gründen, obwohl sie eigentlich nur dieses Spiel auf Deutsch spielen wollten, das hört ihr jetzt im Interview mit Christopher. Viel Spaß.
So, dann wollen wir mal unseren heutigen Gast begrüßen. Wir sprechen mit jemandem, der zum Koala Verlag aus Bergisch Gladbach gehört. Also dem Verlag, der da ganz überraschend mit seinem ersten Spiel auf der Liste des Kennerspiel des Jahres aufgetaucht ist. Es geht um Kauri vom Koala Verlag und wie dieses Spiel zum Verlag und wie der Verlag zum Verlag geworden ist. Das klären wir jetzt mal mit unserem Interviewpartner Christopher Kraft. Hallo Christopher.
Einen wunderschönen Tag. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, als wir die Einladung ausgesprochen haben, da war es noch kurz vor der Bekanntgabe der Jury-Spiel des Jahres. Offensichtlich hatten wir da ein richtiges Näschen und haben gesagt, wir müssten mal mit den Leuten von Koala sprechen. Ich habe deine beiden Mitstreiterin und Mitstreiter Mirjam Buballa und den Sebastian Ott kennengelernt auf dem Spielewahnsinn in Herne, mit denen kurz gesprochen, da kam der Kontakt zustande. Ja, und jetzt sprechen wir mit dir, Christopher, du bist operativer Geschäftsführer einer Softwarefirma. Wie kommt man da zu einem Spieleverlag? Wir können es ganz einfach machen. Du wolltest einfach nur ein Spiel spielen. So war es damals, ne?
Ganz genau. So hat alles eigentlich angefangen. Genau genommen war es im Jahr 2023 auf der bekannten Spielmesse in Essen. Da war ich tatsächlich mit Sebastian, also jetzt einem meiner Mitgründer hier, einfach nur als Besucher und haben uns da unterschiedliche Spiele angeschaut. Und dann sind wir an einem Stand vorbeigelaufen, wo ein Spiel gezeigt wurde mit einem tollen Artwork, das in Neuseeland gespielt hat, von einem französischen Verlag. Haben dann da zwei Leute gefunden, haben das zu viert gespielt und waren ganz aus dem Häuschen. Zum einen, wie es aussieht, aber auch von der Spielmechanik selber. Das leicht Asymmetrische war ein interessanter Faktor. Und nach dem Spielen kam natürlich ein Mitarbeiter, hat gefragt, wie hat es einem gefallen. Habe ich gesagt, toll, gibt's das auch auf Deutsch, ich würde es kaufen. Gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und da wurde mir einfach nur ein QR-Code vorgehalten, wo ich ein Google-Formular ausfüllen kann, wo ich einfach nur meine E-Mail-Adresse eintrage und sage, welche Sprache ich es haben möchte. Und dann würde man sich bei mir melden, wenn es rauskommt. Dann ist ein Monat vergangen, habe ich mal nachgefragt. Da hieß es dann, ja, man ist gerade in Gesprächen mit den großen Verlagen in Deutschland. Das wird sicherlich bald kommen, das wird sich alles bald geklärt haben. Und ja, ein halbes Jahr später hatte ich dann immer noch nichts gehört und hatte dann nochmal nachgefragt. Und da wurde dann offenbart, dass es leider nicht zustande gekommen ist, mit einem der Verlage zu arbeiten und dass das Spiel nicht auf Deutsch herauskommen wird. Und wie du schon gesagt hast, da ich ein operativer Geschäftsführer bin, das heißt, ich bin immer schon ein bisschen unternehmerisch gewesen, dachte ich mir, es wäre doch mal eine lustige Herausforderung, vielleicht mal so etwas selber versuchen. Vor allem in der Welt der Software arbeite ich nur mit immateriellen Dingen, mal etwas zu machen, was man physisch in den Händen halten kann und dann auch noch ein Spiel, wofür ich und natürlich auch Sebastian und Miriam eine große Passion haben, das herzustellen, war natürlich ein besonderer Reiz. Und dann habe ich denen einfach gesagt, hier, wenn ihr keinen anderen habt gerade, ich habe zwar gar keine Ahnung von dem Thema, noch nie irgendwie sowas gemacht, aber ich würde es versuchen. Und dann, glaube ich, nochmal ein paar Monate später saßen wir tatsächlich im kleinen Brauhaus in Köln, weil die Leute vom französischen Verlag für die Gamescom da waren und dann haben wir einen Lizenzvertrag unterschrieben und dann ging's los.
Ist ja witzig, so schließt sich der Kreis von der Softwarefirma, dass ihr euch dann auf der Gamescom trefft.
Ganz genau.
Aber die Idee war schon gleich da, das dann wirklich als physisches Brettspiel zu verlegen und einen Verlag aufzumachen? Oder hattest du auch aufgrund deines Backgrounds vielleicht überlegt, naja, vielleicht setzt man es einfach digital um oder so? Das hätte ja vielleicht auch gepasst, oder?
Könnte man auch meinen. Es war mir aber schon wichtiger, da mal in den physischen Bereich zu gehen, weil ich auch etwas Neues ausprobieren wollte. Also etwas weg von meinem täglich Brot sozusagen. Und vor allem, für mich war es initial eigentlich der Gedanke, eine Opportunität zu haben, wo man etwas Neues lernen kann. Nur durch, wenn man etwas versucht, kann man auch neue Dinge lernen. Und deshalb wollte ich unbedingt das Physische haben. Es liegt aber auf der Hand, dass man vielleicht irgendwann nochmal eine Softwareversion daraus macht. Aber das ist ein Thema, glaube ich, das noch etwas weiter in der Zukunft liegt.
Ja. Okay, aber dann war das ja so ein bisschen so eine Schnapsidee zu sagen, okay, lass uns mal mit denen treffen. Wie hast du die dann davon überzeugt, ohne das Vorwissen eines Verlagsgeschäfts dann tatsächlich die Lizenz zu bekommen? Also kannst du uns dann noch ein bisschen mitnehmen, wie so dieses Gespräch ablief? War das dann eher so, okay, wir finden sonst niemand, deswegen dann probieren wir es halt mit den Newbies? Das stelle ich mir sehr, sehr, sehr spannend vor, da auch wirklich von beiden Seiten aus in dieses Risiko zu gehen.
Ja, ich würde sagen, da ist die Unwissenheit und die Naivität ein großer Vorteil für mich gewesen. Denn wenn man nicht weiß, was man nicht weiß, weiß man nicht, wo man sich da gerade reinrät. Also in den ersten Gesprächen, ich hatte noch keinerlei Ahnung von irgendwelchen Verkaufszahlen von Spielen, hatte dann einfach mal ein paarseitiges Dokument geschrieben für die mit einem Zeitplan, wie man es machen könnte. Aber natürlich, was dann die Augen etwas weiter aufgemacht hat, war, als ich dann reingeschrieben hatte, ja, dass so 10.000 Verkaufte doch wohl drin sein werden. Und erst im Nachhinein habe ich dann herausgefunden, dass das schon eine recht große Zahl für Brettspiele ist. Das hat sich dann in den Gesprächen dann auch nochmal herausgestellt. Die Zahl wurde auch verringert dann im Endeffekt, was erwartet wird von der französischen Seite. Aber das hat natürlich dann erstmal die Türen geöffnet. Und dann waren es einfach mehrere Gespräche, um zu zeigen, dass man es ernst meint, dass man dranbleibt. Aber dann vielleicht auch tatsächlich ein bisschen mein Hintergrund, dass ich halt auch schon unternehmerisch andersweitig tätig war und das auch einen gewissen Erfolg hatte, hat den bestimmt auch ganz gut getan.
Ihr habt aber da schon eine neue Firmierung für aufgemacht oder so, oder? Also es läuft jetzt nicht unter deiner Softwarefirma oder deiner Selbstständigkeit oder wie habt ihr da richtigen Verlag jetzt gegründet oder war das erstmal so hemdsärmlich, wir legen jetzt mal los?
Also wir haben nicht extra für den Verlag jetzt neu firmiert. Ich selbst bin Selbstständiger in Deutschland und darüber lassen wir es gerade laufen. Deshalb habe ich auch die große Ehre, dass mein Name hinten auf der Box steht. Das liegt nicht daran, dass ich das unbedingt wollte oder weil mein Ego so groß ist, dass mich das bestätigt, sondern einfach der Praktikabilität halt, dass man nicht erst eine Firma gründet. Das kostet ein bisschen Geld und dann gibt's natürlich auch das große Risiko, dass so etwas nicht funktioniert und da muss man die Firma wieder abwickeln. Das heißt, anstatt irgendwie tausende Euro da reinzustecken, stecken wir die lieber in das Spiel und dafür, dass es so viele Leute wie möglich in Deutschland erreicht.
Ja, ich bin auch da. Das ist, es hängt. Ich habe jetzt gerade einen anderen Rechner noch rausgeschmissen, damit das stabil läuft. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was mit der Technik heute los ist. Gut, machen wir weiter. Wieder schneiden, wir schneiden. Haben wir früher mal gesagt. Also weiter geht's. Alleine macht man sowas nicht. Du hast zwei Kompagnons, Mirjam und Sebastian. Was sind das für Leute? Woher kennt ihr euch? Und was haben die gesagt, als ihr auf die Idee gekommen seid? Wir machen das mal. Musste da jemand überzeugt werden oder waren die sofort alle mit dabei?
Ja, woher kenne ich die beiden? Sebastian kenne ich tatsächlich schon eigentlich mein ganzes Leben lang. Er ist auch gebürtiger Bergisch Gladbacher, da wo der Verlag auch sitzt und wo ich jetzt auch wieder wohne. Unsere Familien kannten sich schon, als wir klein waren, von da schon Ewigkeiten Kontakt und eine Freundschaft. Und bei Miriam ist ganz einfach, Miriam ist meine Frau. Das ist auch ganz passend. Und Sebastian, ich habe das Spiel gesehen, ja, er fand das Spiel auch von Anfang an toll. Ich würde sagen, ich muss da ein bisschen vielleicht nachhelfen, den Schritt zu wagen, da jetzt einen eigenen Verlag draus zu machen. Und Miriam war eigentlich auch von Anfang an mit dabei, interessiert sich für Spiele auch sehr, war selber eine Zeit lang in Neuseeland, liebt das Land und von da hat sie das Thema des Spiels auch sofort gefesselt und gepackt. Und da ist dann dieses Trio daraus entstanden. Aber was sich da vielleicht auch lohnt zu erwähnen, ist, dass für jeden von uns ist das sowas wie ein Nebenberuf oder Hobby, kann man eigentlich sagen. Also wir haben alle drei andere Sachen, die wir in unserem Hauptberuflichen machen. Von da ist gerade jetzt in der aktuellen Zeit natürlich richtig viel los, was da gestemmt werden muss.
Du hast das Unternehmerische mitgebracht und auch dieses, okay, ich investiere da rein, ich kümmere mich um die ganze wirtschaftlichen Aspekte und so weiter. Haben die anderen beiden auch in Bezug gehabt zu irgendwas, was ihr dann fachlich nutzen konntet, sei es Übersetzung, sei es Grafik, sei es, keine Ahnung, Layout?
Genau, Sebastian ist Entwickler vom Beruf, das heißt, hat er ein paar Sachen mitgebracht, die natürlich uns geholfen haben, wie für einen Online-Shop oder ähnliches, dass der auch nicht konfiguriert wird. Aber er ist auch so eine rheinische Frohnatur einfach. Also er ist ein super sympathischer Kerl, mit dem unterhält man sich gern. Das heißt, er ist eine tolle Person, die man mit zu Events nehmen kann und findet da immer gute neue Kontakte, was auch sehr hilfreich ist. Und Miriam ist noch Studentin im Hauptberuf. Von daher, was sie mitbringt, in dem Fall ist mehr Zeit vor allem, als die Sebastian und ich haben. Das heißt, sie ist die Person, die da tatsächlich am meisten Zeit reinsteckt und da so wirklich das tägliche operative Geschäft, sag ich mal, eigentlich macht. Also wenn Bestellungen reinkommen, dann wickelt sie ab, schreibt mit Influencern, mit Instagrammern für Kooperation und kümmert sich wirklich um alles, was da anfällt.
Ihr habt ja dann wahrscheinlich die ganzen Daten und sowas bekommen vom Verlag, als ihr euch dann geeinigt habt. Damit, das kann ich mir recht digital ja ganz gut vorstellen, dann kriegt man halt die Anleitung und kann die dann irgendwie übersetzen. Aber ihr musstet jetzt ja auch komplett neu denken, was so Lager und so angeht, oder? Material bestellen, haben die euch da einfach gesagt, hier, wir produzieren in dieser Fabrik, da könnt ihr einfach auch irgendwie 1000 Meeples bestellen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also wie viel selber muss man sich dann da noch drum kümmern, die ganze Fakturierung und auch Karton drucken und solche Sachen zu machen?
Genau, also an sich ist man sehr viel in der Hohlschuld in sowas. Also wir haben etliche Fragen an den französischen Ursprungsverlag gestellt. Da es eine Lokalisierung ist, kriegt man natürlich die Basisdaten von den Grafiken erstmal. Aber auch die sind nicht perfekt, würde ich sagen. Also zum Beispiel auf der Rückseite der Box ist eine große Grafik vom Spielbrett. Diese Grafik haben wir beispielsweise nur als eine Bilddatei bekommen. Und da sind auch die kleinen Boards und andere Schriften auf Französisch drauf. Und da keiner von uns ein Photoshop-Experte war bis zum Zeitpunkt, war es eine Heidenarbeit, da hinten diese Grafik so hinzubiegen, dass das alles auch ordentlich aussieht. Das heißt, auch da einiges gelernt. Und ich würde sagen, einer der wichtigsten Lernschritte war, wir haben die Übersetzung erstmal vom Französische aufs Deutsche typischen Excel-Datei gemacht, um erstmal alles gegenüberzustellen. Mhm. Und dann, als wir die Texte auf Deutsch raffiniert hatten, haben wir angefangen, die dann ins Regelwerk zu setzen, nur um dann festzustellen, oh, das passt ja vorne und hinten nicht.
Oh ja.
Deutsch ist eine sehr ausschweifende Sprache manchmal. Und dann ging es darum, wie kann man das alles so kürzen, dass der Kern des Satzes immer noch da ist, aber vielleicht die Hälfte oder zwei Drittel der Länge nur noch. Dann hast du gefragt, wegen Produktion. Wie gesagt, wir hatten absolut keine Ahnung, deshalb wollten wir so wenig Fehlerquellen wie möglich. Da haben wir in dem Fall tatsächlich einfach nur gefragt, hey, bei welchem Produzenten produziert ihr, und haben uns an die direkt gewandt, weil wir dachten uns, wenn die das Spiel schon einmal geschafft haben zu drucken, dann werden die hoffentlich bei uns auch keinen Fehler machen. Einfach nur, um die Fehlerquellen so gering wie möglich zu halten.
Und dann waren die Spiele fertig und dann kamen sie nach Bergisch Gladbach. Und das sind eine ganze Menge, das ist ein großer Karton, Siedlerformat hat Kauri, und dann musste man die unterbringen und dann waren die alle da und dann habt ihr euch wahrscheinlich gedacht, was haben wir da gemacht oder wie war die, beschreibt mal die Situation, als da der Lieferwagen vorfuhr und was ihr dann getan habt.
Ich glaube, die Geschichte wird noch besser, wenn man sich noch vorstellt, dass dieser große Lieferwagen jetzt nicht, wie man es erwarten würde, vielleicht in eine Industriegegend oder Industriepark fährt, sondern in unsere schöne kleine Stadt, in die Nebenstraße, wo wir wohnen, denn die Spiele lagen wie aktuell in unserer Garage. Haben wir vorher exakt ausgemessen, dass da 9 Paletten reinpassen, weil 9 Palettenspiele sind dann gekommen. Und dann kommt halt ein großer LKW in diese kleine Straße, sodass keiner links und rechts mehr vorbeikommt. Und dann werden da palettenweise die Kartons ausgeladen. Und dann gucken die Leute natürlich auch ein bisschen komisch dann aus der Nachbarschaft oder Leute, die vorbeikommen.
Und du wolltest 10.000 bestellen. Ja, wie viel waren es denn jetzt im Endeffekt? Irgendwas 3.000 oder so, gell?
Es waren 2.000, die wir erstmal gemacht haben. Man wusste ja auch noch nicht wirklich, wie das Spiel tatsächlich ankommt, nur weil wir es großartig finden und auch ein paar Zahlen hatten aus Frankreich, dass es sich da ganz gut verkauft hat, wussten wir ja gar nicht, wie es im Endeffekt in Deutschland laufen wird. Und deshalb wollten wir erstmal mit 2000 Spielen anfangen. Und ja, wenn wir jetzt zurückgucken, das war Ende Februar, ich glaube 27. oder 28. Februar sind die Spiele angekommen. Und jetzt haben wir ja ein bisschen nach Mitte Mai und jetzt sind wir quasi fast blank an Spielen und müssen uns um Neuproduktion kümmern. Das heißt, da ist jetzt der positive Stress, dass wir uns da jetzt reinfuchsen müssen und das überstehen müssen, aber es ist natürlich auch sehr schön, dass es dann doch einen gewissen Anklang gefunden hat.
Also die Garage ist jetzt wieder frei, die haben ja vorher in der Garage gestanden, die 9 Paletten.
Wenn ich genau, mein Auto kann wieder in der Garage geparkt werden, bis die nächsten Spiele kommen.
Ist der nächste Lieferwagen mit den nächsten 9 Paletten oder was auch immer vorfährt. Man muss aber nochmal dazu sagen, das Spiel scheint nicht nur bei uns, die wir es auch jetzt gespielt haben, sehr gut anzukommen, weil so eine 2000er Auflage muss man ja verkaufen und dieser Großteil ist ja auch schon abgesetzt worden, bevor bekannt wurde, dass ihr von der Jury empfohlen werdet, richtig?
Das ist korrekt, ja. Also noch bevor tatsächlich der Stream war von der Spiel des Jahres Jury, stand fest, dass nur noch etwa 10-15% der Spiele, die wir mal eingekauft hatten, bei uns nur noch ich nenne es mal netterweise, in unserem Lager stehen.
Und wie habt ihr dann darauf reagiert? Also wie habt ihr reagiert auf diese Bekanntgabe? Und was sind jetzt aus wirtschaftlicher Sicht eure Pläne? Wie geht ihr damit um?
Es war eine Überraschung auf jeden Fall. Also ich glaube, da kann niemand mit rechnen. Vor allem nicht, wenn man gerade erst sein erstes Spiel rausgebracht hat. Wie gesagt, wir sind seit 2,5 Monaten de facto wirklich erst da. Also wir haben auch jetzt nicht, bevor das Spiel dann veröffentlicht wurde, haben wir jetzt auch keine großen Marketingaktionen gemacht oder geplant. Von daher kommt das alles sehr überraschend für uns. Und im Nachhinein war natürlich erstmal recht viel Kontaktaufnahme zu uns. Natürlich zum einen Glückwünsche, das ist immer gern gesehen, aber dann auch auf einmal verschiedenste Personen, die mit Ideen um die Ecke kommen, die mit einem arbeiten möchten. Auf einmal schreiben uns Leute an, hey, wollt ihr nicht auch unser Spiel auf Deutsch rausbringen? Also da ist wirklich einiges, was da passiert. Wir haben uns jetzt diese Woche mal ein bisschen besprochen. Das erste Thema war da auf jeden Fall Neuproduktion, die wir so oder so geplant hätten. Aber jetzt natürlich mit der Empfehlung beim Kennerspielbereich muss ich natürlich überlegen, ob wir da jetzt die Ordergröße anpassen, um hoffentlich eine steigende Nachfrage da decken zu können.
Haben euch dann Verlage oder so auch, also Vertrieb angeschrieben, um da euch vielleicht Aufgaben abzunehmen, oder ist es auch, wäre das auch denkbar?
Auf vertrieblicher Ebene hat uns jetzt keiner direkt nach der Verkündung kontaktiert. Wir arbeiten aktuell mit 3 Großhändlern im Endeffekt zusammen. 2 schon etwas länger, sagen wir Spiel direkt eigentlich von Anfang an. Dann seit Anfang des Jahres arbeiten wir noch mit einem im Brettspielbereich noch nicht so bekannten Großhändler Burst heißt der. Der hat vorher vor allem Tabletops und Rollenspiele gemacht. Aber tatsächlich passenderweise kurz vor oder die Woche vor der Verkündung haben wir dann noch mit Pegasus noch einen Deal geschlossen, dass die auch einen Vertriebskanal für uns öffnen.
Das heißt, für die Ladengeschäfte, da müsst ihr euch dann nicht mehr so groß drum kümmern. Das macht dann Spieldirekt und Pegasus, aber und ihr könnt die Einzelbestellungen quasi dann noch von Hand aus der Garage machen.
Genau, also sie übernehmen den Großteil. Wir hatten noch eine weitere Kooperation auch von Anfang an. Das war mit der Spieleallianz. Die bringen alle 2 Monate Spiele unter dem Namen Aktion hoher Spielwert raus. Da prüfen die selber die Kriterien der Spiele, ob die schön sind, ob die gut spielbar sind und werden dann besonders beworben in den Läden. Und da wurden wir in die Aktion hoher Spielwert aufgenommen und wurden dann darüber auch in, glaube ich, bis zu 33 Läden in Deutschland dann damit platziert. Und das dann auch immer ganz schön gemacht. Dann wird das Spiel auch mal aufgebaut. Dann gibt es jedenfalls mal ein Spieleabend in dem Laden. Und da können Leute da ein bisschen besser beraten werden zum Spiel.
Ja. Kann ich bestätigen, im Gütersloher Wolpertinger steht Kauri auch im Regal der Spiele, die da empfohlen werden. Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge gehört, was alles passiert ist. Was passiert jetzt weiter? Ihr habt eine Internetseite gebaut, die da ist noch ein bisschen Platz drauf. Ihr habt wie mir gesagt, auf den Messen, also das haben mir auch Mirjam und Sebastian erzählt, auf den Messen habt ihr weiter vor aufzutreten. Essen, der Stand ist bereits gebucht, 2025 habe ich gehört. Ja, wie macht man jetzt weiter? Bleibt das alles so ein Nebenjob oder wächst sich das Ganze jetzt aus? Wie viel Arbeit kann man da noch reinstecken, wenn man noch was anderes zu tun hat?
Ja, das ist immer eine gute Frage. Im schlimmsten Fall leidet der Schlaf aktuell darunter. Ich würde sagen, aktuell sind wir nicht an dem Stand, wo man sagen könnte, dass man einen Vollzeitjob daraus kreieren könnte. Vielleicht von der Arbeit auf jeden Fall. Also man kann unlimitiert Zeit reinstecken. Aber bekannterweise sind die Margen im Brettspielbereich jetzt auch nicht großartig, dass man da dass man großartig reich wird. Von daher betreiben wir es erstmal so weiter, wie wir es jetzt haben. Wir behalten es als Nebenjob, stecken aber da ordentlich viel Zeit rein. Und da ist natürlich auch die Frage, wie geht's weiter? Wie gesagt, wir wurden jetzt von ein paar Leuten kontaktiert mit Ideen, was für ein Spiel man rausbringen kann. Meine persönliche Meinung ist, dass ich mich eigentlich ganz gerne auf Kauri erstmal weiter konzentrieren möchte. Wie gesagt, wir sind jetzt seit 2,5 Monaten wirklich auf dem Markt. Ich glaube, da ist noch so viel, was wir mit dem Spiel machen können oder dass immer noch viele Leute das Spiel noch nicht kennen, was sich hoffentlich bald ändern wird. Und dann würde ich eigentlich auch eher gucken wollen, wie man das Spiel weiter vertiefen kann. Also ich bin immer vom Charakter jemand, dass ich gerne eine Sache aufbaue und dann das so lange wie möglich am Leben halte. Und da ist natürlich auch die Frage, wenn irgendwann genug Leute Kauri zu Hause haben, ob man da auch mal das Thema Erweiterung gegebenenfalls angehen könnte.
Mhm. Gibt es da schon in Frankreich Erweiterungen oder weißt du, also oder ist es da schon geplant oder könntest du dann auch vorstellen, da quasi selber autorenmäßig in das Spiel einzugreifen?
Also die Kompetenz gebe ich mir auf jeden Fall nicht, aber ich hätte mir auch nicht die Kompetenz gegeben, Spieleverlag zu gründen. Also von daher mal schauen, alles ist möglich. Es gibt aktuell noch keine Planung, aber passenderweise an dem Tag, wo wir aufnehmen, habe ich heute das erste Mal ein Gespräch geplant am Abend mit dem Autor des Spiels, Charlek aus Frankreich, um das erstmal mit ihm zu sprechen und seine Meinung dazu kriegen, ob er sich vorstellen könnte, da vielleicht eine Erweiterung zu machen und zumindest da die Gespräche zu starten.
Jetzt sollten wir noch erklären, dass die Leute in Bergisch Gladbach keine Probleme mit der Rechtschreibung haben. Die schreiben Koala mit Doppel-L, weil das ein Kunstwort ist, was sich aus den Nachnamen der 3 Menschen zusammensetzt, die da tätig sind. Also von daher Koala mit Doppel-L. Aber ansonsten haben wir gehört schon auf der Internetseite, ihr könntet euch vorstellen, vielleicht auch nochmal ein anderes Spiel zu machen. Wahrscheinlich muss man es erstmal alles sortieren, ne? Denn ihr wolltet ja eigentlich nur ein Spiel spielen. So habt ihr es ja auch gesagt.
So hat alles angefangen und im Endeffekt, die These stimmt heute immer noch, wir wollen eigentlich nur ein Spiel spielen. Nur sieht es so aus, dass wir jetzt ab und zu vielleicht selber mal ein Spiel rausbringen, um das zu spielen.
Ja, Also mir hat Kauri auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was ihr mit einer Erweiterung dann macht, wenn jetzt dieser deutsche Erfolg das auch noch befeuert, dass da die Franzosen weiter an dem Spiel arbeiten, dann ist es doch ein wunderbares Zeichen der grenzüberschreitenden Freundschaft. Wenn ein kleiner Verlag, der einfach nur das Spiel spielen wollte, dann dieses Spiel weiter befeuert. Vielen lieben Dank, Christoph, für deine Zeit und die Einblicke in eure Verlagsgründung und diese unglaubliche Geschichte. Und liebe, liebe Grüße an deine zwei Mitstreiter Miriam und Sebastian.
Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Und zum Abschluss kann ich nur sagen, lang lebe der Kiwi.
Genau. So, nach so viel Spielen und Spielhinweisen und was man in Zukunft alles spielen sollte, wollen wir nochmal kurz das Genre wechseln. Wir wollen über ein Buch reden, das gerade eben ganz frisch erschienen ist. Keine Sorge, auch da geht es natürlich um das Brettspiel, um das moderne Brettspiel, so heißt das Spiel, so heißt das Buch. Es geht um die unglaubliche Entwicklung des Spiels von 1950 bis ins Jahr 2000. Es ist erschienen bei Piatnik und ist gerade auf den Markt gekommen. Der Autor ist Tom Werneck. Für die wenigen Menschen, die ihn vielleicht in der Spieleszene nicht kennen oder es noch nicht gehört haben, stelle ich ihn kurz vor. Tom Werneck, Jahrgang 1939, ist ein Spieleexperte, Spieleautor, Buchautor und war quasi in den letzten 50 Jahren und mehr permanent an den Schnittstellen des Spielens vertreten in Deutschland und auch international, wo was los war. Er hat unter anderem die Jury Spiel des Jahres mitbegründet, war in vielen anderen Initiativen mit dabei, hat das Bayerische Spielarchiv in Haar ins Leben gerufen, hat jetzt auch seine Finger darin gehabt, als das Brettspiel zum immateriellen Kulturerbe durch die UNESCO anerkannt worden ist. Also er, immer wenn was mit Spielen unterwegs war, war irgendwo Tom Werneck nicht weit und der Mann ist immer noch aktiv. Wer mal eine Spielemesse besucht und mit dicken Füßen abends sich erschöpft in die Ecke sitzt und denkt, boah, das war anstrengend, der sieht dann, dass Tom Werneck auch da ist. Auch in seinem Alter von deutlich über 80 Jahren ist er immer noch da. Der Mann hat eine gute Kondition. Und was macht man, wenn man eine gute Kondition hat? Man schreibt ein Buch und nicht nur das. Tom Werneck hat dann gleich eine Doktorarbeit geschrieben. Ist also im zarten Alter von, jetzt müssen wir gerade mal rechnen, 85 Jahren auch noch Doktor geworden und hat dann praktisch ein Buch oder hat eine Doktorarbeit über das Spielen und das Brettspielen geschrieben. Und das Buch, von dem ich eben gesprochen habe, das moderne Brettspiel, ja, das ist quasi ein Buch, wie hat er es selber geschrieben, die gekürzte und von wissenschaftlichem Ballast befreite Version seiner Dissertation. Also schlau wie er ist, er hat ja immer schon verstanden, viele Dinge miteinander zu verbinden, hat er das auch geschafft. Er hat also praktisch etwas für seinen Doktortitel gesagt und hat dafür gesorgt, dass das, was er da zusammengefasst hat, jetzt als Buch vorliegt. Wer glaubt, dass das jetzt allerdings ein Buch ist, das man ganz entspannt mal lesen kann, dass es so ein Publikumsbuch ist? Nein, da liegt natürlich eine wissenschaftliche Arbeit zugrunde und das merkt man dem Buch in Struktur, in der Sprache und von den Inhalten sehr, sehr deutlich an. Das ist eher ein Buch für das Fachpublikum. Das ist kein Buch allgemein für den Normalverbraucher, der vielleicht im hinteren Teil dann mit Interesse blättern wird, wenn aufgezählt wird, welche Verlage es gibt oder gegeben hat, was die angeboten haben und so. Da marschiert schon viel bundesrepublikanische Spielegeschichte an einem vorbei. Es gibt eine Übersicht mit Menschen, die etwas in der Spielebranche getan haben. Es ist praktisch ein Almanach von Dingen, die so passiert sind und es ist eine Zusammenfassung und Bewertung von ganz vielen Dingen rund um das Thema Spiel und Spielen, ganz allgemein gesprochen auch. Das ist nicht leicht zu lesen, weil Tom Werneck hat ein enormes Fachwissen. Da hat er ja auch lange Zeit gehabt, um das anzusammeln. Und er führt auch viele Dinge sehr, sehr intensiv und ausführlich aus. Und da wusste ich, das ist so eine leichte Kritik von mir, hätte ich mir gewünscht, dass an der einen Stelle oder anderen vielleicht ein bisschen mehr lektoriert worden ist, weil er geht dann teilweise in Details hinein an einigen Stellen, die mich dann fast abgebracht haben, davon zu verstehen, wo sind wir eigentlich gerade unterwegs. Mhm. Aber es sind total spannende Punkte dabei. Er beschäftigt sich beispielsweise auch mit dem Punkt, warum beispielsweise haben denn Spiele so ein Problem, als Kulturgut anerkannt zu werden. Wir Spieler sagen ja natürlich, das Spiel ist ein Kulturgut, aber warum kriegen andere Menschen, die sich um Kultur kümmern, das nicht mit? Und er sagt ganz einfach, ja, Spiel hat immer noch das Ansehen eines Verbrauchsmaterials, da spielt man halt mit und dann schmeißt man halt weg, wenn es kaputt ist und das war's. Und viele sagen, ja, aber das ist ein Buch. Wir wissen, dass in vielen Büchern auch Unfug drinsteht, aber ein Buch ist natürlich Hochkultur und das ist Kultur und das ist entsprechend zu bewerten. Und bei Spielen ist das nicht der Fall. Das führt Tom Werneck aus, wie so die Gedanken dazu sind und warum das Ganze passiert ist. Und er reichert dieses Buch, ich habe es eben gerade gesagt, es hat eine wissenschaftliche Grundlage, immer wieder mit eigenen Erfahrungen an, die er in der Spieleszene, in der Spielebranche gehabt hat. Das ist der Punkt, wo das Buch plastisch wird, wo man was zum Anfassen hat, wo man sagt, so war das, als wir damals auf der Nürnberger Spielwarenmesse oder so war das, als die Jury Spiel des Jahres gegründet wurde, oder da hat er mit Alex Randolph zusammengesessen und hat über die Kuchenregel diskutiert bei Twix. Also da kommen dann seine persönlichen Erfahrungen mit ins Spiel im wahrsten Sinne des Wortes. Und da lässt er ein bisschen reinblicken. Da hätte ich mir, um das Ganze ein bisschen flüssiger zu machen, ein bisschen mehr von gewünscht. Dann wäre das Ganze auch mehr Richtung Autobiografie gegangen, wo man einiges hätte erfahren können von Tom Werneck. Wer da allerdings mehr wissen möchte zu dem Thema, der sei darauf verwiesen, Sebastian Wenzel hat ein sehr, sehr langes Gespräch mit Tom Werneck geführt, schon vor einigen Jahren, wo er ihn vorgestellt hat, wo Tom Werneck auch sehr viel erzählt hat, wie er damals bereits in den 70er Jahren angefangen hat, über Spiele zu schreiben, und wo er dann auch einfach mal in einer Messe aufgelaufen ist und gesagt hat, hallo, ich schreibe für eine Tageszeitung, ich bräuchte jetzt mal ihr gesamtes Verlagsprogramm und das vom letzten Jahr bitte auch noch gleich mit. Und das ist so die Art und Weise, wie Tom Werneck aufgetreten ist, und das erzählt er freudestrahlend in diesen Videos von Sebastian, und das ist auch die Art und Weise, die man ihn kennt. Tom Werneck ist niemand, der unter zu geringem Selbstbewusstsein leidet. Nein, der arbeitet immer richtig nach vorne, der platziert sein Wissen sehr prominent, der wirbelt und der tut an allen Stellen, und er möchte Menschen miteinander verbinden, und er schafft es auch ganz deutlich zu sagen, was er geleistet hat, und da stellt er auch sein Licht nicht unter den Scheffel. Das mag für den einen oder anderen unangenehm sein, weil er das dann doch, wie gesagt, man kommt aus Bayern, hat man ein gutes Selbstbewusstsein, dann manchmal ein wenig drüber ist. Auch da hätte ich mir vielleicht noch einen Lektor gewünscht, der das ein bisschen abhobelt, die Spitzenwahl. An vielen Stellen hätte Tom Werneck das auch gar nicht so nötig gehabt, so drauf zu betonen, was er alles geleistet hat. Denn noch einmal, was in den letzten 50, 60 Jahren in der Spielebranche passiert ist, irgendwo war er nicht weit, entweder als jemand, der es mitbekommen hat, oder als jemand, der das dann weiter transportiert hat. Von daher, für jemanden, der nachlesen möchte, der kann dieses Buch, Das moderne Brettspiel, die unglaubliche Entwicklung 1950 bis 2000, jetzt kaufen. Das Ganze kostet, jetzt muss ich gerade gucken, ich meine 24,90, ist verlegt worden bei Piatnik. Es ist ein Buch, was wahrscheinlich eher sich an Fachpublikum wendet oder im wissenschaftlichen Bereich in Bibliotheken landen wird. Aber wenn man die Muße hat und die Zeit hat und wenn man da mal ein bisschen blättern drin will, dann wird man auf jeden Fall, und das ist auch mir noch so gegangen, ich bin jetzt erst seit 30 Jahren im Bereich Brettspiel unterwegs, ein bisschen mehr, immer noch ein paar Zusammenhänge erfahren haben, die man noch nicht kannte. Und vorher, daher ist es eine interessante Lektüre.
Sehr schön. Aber wie du schon gesagt hast, halt eine Doktorarbeit, die jetzt ein bisschen eingedampft wurde, aber kein gezielt für dieses Dings geschriebene Buch. Das ist natürlich auch ein anderer Schreibstil, ja.
Natürlich. Da muss man halt schauen, was man möchte. Und ich glaube, Tom Werneck hat an irgendeinem Punkt drin geschrieben, es sind so viele Bücher erschienen über Zusammenhänge im Spielebereich in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Es sind auch Bücher erschienen, zum Beispiel über die Jury-Spiel des Jahres. Da gab es zum Beispiel von einem englischen Autor, Everybody Wins, von James Wallace, gab es eine Geschichte, das zitiert er wörtlich, das Buch. Und er sagte, da müsste man jetzt mal vielleicht ein paar Sachen nochmal anders erklären, damit sich solche Sachen nicht verfestigen in den Köpfen. Also er hat das auch anders erlebt. Er hat vielleicht auch einfach eine andere Meinung dazu. Und Tom Werneck hat eigentlich zu allem eine ziemlich profunde Meinung, und die sagt er auch. Und die hat er einfach transportiert. Also er wollte offensichtlich auch nochmal sein reiches Wissen zusammenfassen und an den Mann bringen. Und jetzt hat er das getan. Die Doktorarbeit steht online, und da können sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dann wieder andere mit beschäftigen und das als Grundlage nehmen, dann ihre Sicht der Dinge und ihre Interpretationen daraus zu folgen.
Wunderbar. Gut, dann lass uns doch noch zum Abschluss einen Blick aufs nächste Heft werfen. Die Spielbox 325 hast du ja gerade intensiv bearbeitet. Was erwartet uns darin?
Wir bearbeiten sie sogar noch, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Sie wird erscheinen nach Pfingsten, also so Mitte Juni wird sie erscheinen. Und wir haben da wieder einige Spielbox-Autorinnen und Autoren unterwegs gehabt, und die haben teilweise weite Reisen getan. Ich freue mich sehr, dass Sibyl Whitehill zurück ist aus Nordmazedonien. Was macht man da? Man besucht jemanden, der fast von niemandem so genau gekannt wird. Die Rede ist von einem der spannendsten Grafiker, die wir momentan haben, Mihailo Dimitrevski, The Maiko genannt, oder The Micho, wird man ihn eigentlich richtig aussprechen, glaube ich, wenn ich die Lautschrift richtig kennengelernt habe. Der Mann hat die ganzen Schemphilix-Spiele, diese Räuber der Nordsee, also diese Nordsee-Reihe, Westfrankenreich-Reihe, Südtigris-Reihe illustriert. Er hat aber auch andere Spiele illustriert. Er hat also für sehr, sehr viele Verlage gearbeitet. Er hat einen sehr, sehr eigenen Stil, grimmig schauende Menschen mit irgendwelchen Streitäxten. Dann weiß man genau, dann ist man genau da, wo Maiko unterwegs ist. Und er lebt in Pitola, das ist eine Stadt in der Nähe der albanischen und der griechischen Grenze. Und das Wille Wallhill war da, hat sich lange mit ihm unterhalten, durfte sogar seine heiligen Hallen, sein Studio betreten, hat ein paar sehr interessante Fotos mitgebracht und beschreibt einfach mal, wie es so ist, wenn man im globalen Dorf arbeitet, und zwar von zu Hause, relativ wenig mit den Auftraggebern teilweise direkt in Kontakt hat. Er hat also einige von den Menschen, für die er zeichnet, noch nie persönlich gesehen. Aber er zeichnet und er arbeitet für sie. Das ist über das Netz heutzutage ja alles möglich. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, die wir da zu lesen bekommen. Und ein bisschen weitere Geschichte doch, die wir in der Spielbox haben werden, ist ein Ausflug, den der Kollege Edwin Ruschitzka gemacht hat. Er war auf dem Campus Galli. Das ist eine mittelalterliche Siedlung, die da entsteht in der Nähe von Meskig in der Nähe der Schwäbischen Alb. Ist er da unterwegs gewesen. Da wird eine Siedlung um das Jahr 825 wird da errichtet. Und zwar mit den Methoden, den Arbeits- und den Baumethoden der damaligen Zeit. Die Menschen, die dort arbeiten, sind Fachmenschen, aber die arbeiten mit altem Werkzeug, die haben die alten Bekleidung an und die versuchen, die Gebäude so herzustellen, wie das auf alten Plänen der Fall ist. Es gibt einen Klosterplan von einer Kirche, die gebaut werden soll. Und das entsteht da, das schon seit Jahren. Das kann man besuchen. Wer möchte, kann sich dann in der Spielbox auch nochmal die Unterlagen besorgen. Da kann man tagsüber einen super Tagesausflug hinmachen. Und warum ist das in der Spielbox? Natürlich, weil es ein Spiel gibt. Campus Galli, Steffen Bogen hat das herausgebracht bei Huch. Und Edwin Ruschitzka hat sich mit Steffen Bogen, der von aus Konstanz kommt, auf dem Campus Galli getroffen, sind da rumgelaufen, haben sich das angeschaut. Steffen Bogen ist da gut bekannt. Er hat viele Leute befragt, wie denn da die Arbeit läuft. Und er hat das in ein Brettspiel zusammengepackt. Und Edwin Ruschitzka beschreibt auch, was so alles schiefgelaufen ist. Was natürlich beim Bauen schiefgehen kann, wenn man sowas ausprobiert an so einer Siedlung. Aber was auch beim Entwickeln eines Spiels schiefgehen kann. Wir werden lesen, dass die Firma Huch jetzt gerade neue Spielregeln gedruckt hat, neues Material gedruckt hat. Da ist also einiges in die Hose gegangen. Und so kann man sehen, dass nicht alles, was man so in Angriff nimmt, von Anfang genauso am Ende rauskommt, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist eine recht spannende Geschichte, die der Edwin da geschrieben hat. Und die gibt es ebenso in der neuen Spielbox wie viele, viele Besprechungen. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit den Nominierungen der Jury Spiel des Jahres, haben das Interview mit der Carol Rapp zu den Neuheiten von der Messe Essen, was es da zu hören gibt. Jo, und ansonsten haben wir wieder viel zu lesen und ich glaube, das lohnt sich da mal reinzugucken. Wie gesagt, Mitte Juni ist die Ausgabe dann zu erhältlich.
Sehr schön, da freuen wir uns drauf und was in der nächsten Podcast-Folge ist, haben wir ja auch schon angeteasert. Wir werden mit Carol sprechen und auch viele, viele weitere spannende Themen für euch aufbereiten, sowohl News als auch vielleicht ein paar neue Spieleeindrücke vom neuen Jahrgang. Ich habe jetzt ja nach den Nominierungen auch wieder Zeit und Lust auf neue Spiele.
Erstaunlich.
Erstaunlich, sagt er. Ja, du kennst es ja. Gut, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Dann wieder aus Deutschland und bis bald. Vielen Dank.
Macht's gut. Tschüss.